Heiko, willst du noch was zu trinken?
Nee, danke, reicht schon. Beeil ich mal, hol mal noch schnell die Pommes und so und dann machen wir es auch schön gemütlich hier. Neue Sendung und so, ne?
Okay.
Ja, Funk ab, ne?
Ja.
Funk ab, oder?
Wo wollen wir anfangen?
Ja, ach, wie immer, so mit einem Song von dir.
Ja, genau, wir machen einen Song.
Is it my name or is it yours? Erik, sag mal was dazu.
Ja, is it my name, so hieß der Song und der Name des Musikers war Todd Rundgren.
Der gute Todd.
Ja, genau.
Lebt er noch? Oder ist er wirklich?
Ich glaube ja, auf Hawaii, soweit ich weiß.
Boah. Alle Großen gehen nach Hawaii.
Ja,
Elvis
ja.
Und...
Der lebt ja immer noch, ne?
Bob Marley und so. Ja, natürlich.
Auf Hawaii.
Definitiv.
Da sind sie alle.
Ja.
Ja, wir sind hingegen hier mal wieder Heimradio.
Richtig, man kann es inzwischen schon als Couch-Hopping oder WG-Hopping bezeichnen. Diesmal bei mir aber.
Wir brauchen das kurz gar nicht mehr.
Oh, sag das nicht, sonst sperren die uns noch die Räume. Das brauchen wir schon noch.
Ja, gelegentlich.
Aber heute mal von meinem Balkon hätte ich fast schon gesagt, wenn es nicht so bitter kalt noch draußen wäre. Die Sonne scheint ja trügerisch.
Ja, wir sind einen Meter daneben, das ist ja fast genauso gut.
Ja, hinter einer Glaswand, Scheibe, naja, ihr wisst schon, Fenster und so.
Und nach dem Prinzip Wundertüte haben wir heute mal wieder einiges an Themen für euch. Unter anderem gibt es einen kleinen Rückblick auf das politische Schicksal von Herrn Scharfenberg.
Wer kennt ihn noch? Kandidat gewesen für das Bürgermeisteramt. Richtig, genau.
Genau, und für alle Leute, die sich gefragt haben, wo The Verve so ihre guten Ideen immer her haben.
Oh, The Verve.
Haben wir auch noch etwas. Aber ja. Das werden wir nachher noch verraten.
Ja, ja. Ein wenig Stupa-Wahlen haben wir dann noch, beziehungsweise nicht Stupa-Wahlen, um Gottes Willen, eine Stupa-Sitzung.
Der Campus-Bezug.
Genau, wir haben einfach mal unsere ganze Spy-Technik angewandt und haben uns da reingeschlichen und bei so einer Stupa-Sitzung einfach mal das Mikro reingehalten in die Runde. Das kann ganz witzig sein, für alle, die doch nicht wissen, was da abgeht.
Und dann durften wir nicht mitschneiden, daher habe ich einen kleinen Bericht darüber geschrieben.
Oh, wieso haben die uns da zensiert?
Here,
der Erik ist gerade noch ein bisschen Wasser holen gegangen. Der hat einen Vitaminschub gekriegt von meinem O-Saft. Oh, verdammt, da ist er ja schon wieder.
Und, mit frischer Rohrperle.
Wir nennen es auch ganz liebevoll den Gänsewein, weil er ja immer zur Verfügung steht und kostenlos ins Haus geliefert wird. Und ganz kostenlos war übrigens auch der Song vor dem letztjährigen Song. Und zwar Nada Surf war das mit Blankest Year und nicht, wie man vermuten müsste, aufgrund des schlagfertigen Titels Fuck It Now. Und ja, dazu bin ich auch gut durch Afrika abgehottet. War unterhaltsam gewesen.
Dazu hast du in der Wüste getanzt, oder was?
Genau, habe ich in der Wüste getanzt. Aber das kommt ja erst noch ein bisschen später in der Sendung.
Richtig, wir bleiben erstmal noch in der guten, kalten Heimat. Mit einem erfrischenden Februarklima.
Ja.
Und da war Anfang Februar, gab es die letzte Stupa-Sitzung. Und tja, da wir alle wissen, dass ihr alle hoch interessiert an Unipolitik seid, aber nicht immer ganz gerne zur Stupa-Sitzung hingeht, obwohl ihr öffentlich ist,
ja,
haben wir einfach mal gedacht, erzählen wir doch mal ein bisschen was davon. Und das hört ihr jetzt.
Das traditionelle Uni-Sommerfest am 4. Juni steht möglicherweise auf der Kippe. Sowohl Finanzplan als auch Konzept des Sommerfestantrages wurden bei der Stupa-Sitzung am 1. Februar nicht angenommen, obwohl es der letztmögliche Termin für eine Genehmigung des gesamten Finanzplans von Seiten des Studierendenparlaments war. Damit das Sommerfest überhaupt stattfinden kann, wurde letztendlich nur der Antrag auf 9.000 Euro für die Finanzierung der auftretenden Bands beschlossen. Der so veränderte Antrag wurde am Mittwoch dem Studentenwerk vorgelegt, damit dieses weitere 15.000 Euro bewilligen kann, obwohl einzelne Mitglieder des Stupas daran zweifelten, dass das Studentenwerk diesen Antrag annehmen werde. Würde dies passieren, müsste das Sommerfest mit nur 9.000 Euro gestemmt werden oder ins Wasser fallen. Die Entscheidung des Studentenwerks wird erst gegen Ende Februar bekannt gegeben. Das Stupa diskutierte ca. 3 Stunden lang über den Sommerfestantrag des Asters, der von vielen Seiten als nicht annehmbar bezeichnet wurde. Im vorgestellten Konzept gab es noch kein Motto und auch das inhaltliche Konzept wurde im Allgemeinen als vage und unkonkret kritisiert. Bemängelt wurde vor allem der Finanzplan, der angeblich einige unnötige Ausgaben vorsehe. Beispielsweise wurde erwogen, 500 Euro für einen Moderator auszugeben. In der Vergangenheit wurde diese Aufgabe immer unentgeltlich von einem Studenten übernommen. Die schärfste Kritik wurde dabei von Mitgliedern des ehemaligen Asters geäußert, der im November 2010 abgewählt worden war. Ihr plant, für einen Tag etwa 34.000 Euro auszugeben, wir haben letztes Jahr etwa 36.000 Euro für 2 Tage ausgegeben, meinte etwa Vicky Kindl von Beat und prophezeite bei den zu optimistisch berechneten Getränkeeinnahmen ein Minus, währenddessen die Kulturreferentin des Asters, Daria Wappnitz, der Ansicht war, dass der Finanzplan sogar recht gut kalkuliert ist. Wappnitz wehrte sich gegen den unsachlichen Ton der Diskussion und betonte mehrmals, dass sie im Vorfeld wiederholt mit dem Studentenwerk sowie Verantwortlichen der Universität über den Finanzplan gesprochen habe und dabei stets auf Zustimmung gestoßen sei. Wappnitz beklagte sich zudem darüber, dass sie von Seiten früherer Sommerfestorganisatoren zu wenig Unterstützung erhalte, was von Mitgliedern des ehemaligen Asters zurückgewiesen wurde. Da der Antrag letztlich nur stark gekürzt angenommen wurde, soll über Konzept und Finanzplan nun bei einer späteren Stupa-Sitzung erneut abgestimmt werden. Zumindest über die möglichen Headliner des Sommerfestes herrscht schon eine gewisse Sicherheit. Geplant sind entweder Ohrboten oder Mutabor. Da die Sommerfestdiskussion einen Großteil der Zeit beanspruchte, mussten die Anträge auf einen Veranstaltungsmanager für das Kuze vertagt werden. Zustimmung erhielt hingegen ein Antrag, der sich dafür einsetzt, dass der Arbeitsaufwand, der sogenannte Workload, den ein Student pro Leistungspunkt zu erbringen habe, auf 25 Zeitstunden gesenkt werden soll. Die bisherige Regelung von 25 bis 30 Stunden, so Steve Kenner von den Jusos, sei zu schwammig und bringe keine echte Entlastung der Studenten, da letztendlich doch mit den ursprünglich veranschlagten 30 Stunden gerechnet werde. Wir reden da von einer Entlastung von etwa 150 Stunden pro Semester, so Kenner. Zu Anfang der Sitzung wurde zudem diskutiert, ob die Stupa-Sitzungen demnächst per Mikrofon aufgezeichnet werden sollen, um dann im Internet als Livestream allen Interessierten zur Verfügung zu stehen. Für den Vorschlag gab es allgemeinen Zuspruch, da Studenten so die Möglichkeit hätten, mehr Einblick in die Unipolitik zu erhalten. Wegen rechtlicher Bedenken zur Datensicherheit wurde jedoch die bereits laufende Aufnahme der Sitzung durch das Campus Radio FunkUp abgebrochen, da man erst die rechtliche Lage sondieren wollte. Eine diskutierte Frage lautete etwa, ob die Stupa-Sitzung, die immerhin öffentlich sei, nicht auch öffentlich übertragen werden könne. Andere Teilnehmer der Sitzung äußerten jedoch Zweifel, ob die Mitglieder des Studierendenparlaments im gleichen Maße wie etwa Berufspolitiker Personen des öffentlichen Interesses seien.
Ja, holla die Waldfee, Erik. Was war da denn los gewesen?
Bei der Stupa-Sitzung?
Ja.
Ja, also 4 Stunden hat das ganze Ding im Endeffekt gedauert. Unsere Angelegenheit wurde gleich am Anfang besprochen, denn wir hatten ja aus Testzwecken versucht, die Stupa-Sitzung mitzuschneiden, aber anscheinend wusste nicht das ganze Stupa, das Studierendenparlament, davon. Und so waren einige doch etwas überrascht, als da um sie herum überall Mikros aufgebaut wurden und dachten, hä? was ist hier los? Und deshalb wurde sofort gleich eine Diskussion, wo man gerade dabei war, anberaumt, die dann auch mitgeschnitten wurde.
Oh, super. Aber nicht gesendet werden kann?
Nein, 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 das dürfen wir nicht.
Warum nicht? Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Wurde ein Antrag gestellt, dürfen wir nicht.
Oh, aha.
Dürfen wir tatsächlich nicht, nein.
Und warum ist doch öffentlich die Sitzung? Wo ist das Problem, jetzt das Ganze mitzuschneiden? Ist ja nichts anderes, als wenn man mit einem Telefonhörer an ihm hängen würde. Das wäre okay, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, einige Leute wussten nicht, ob es rechtlich okay ist, weil die Stupa-Leute eben keine Berufspolitiker sind und deshalb sich nicht alles von den Medien gefallen lassen müssen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht sagen. Andererseits.
Das heißt also, die haben jetzt Bammel davor, dass das, was sie sagen, im Radio anders rüberkommen könnte, als wenn sie es live vor Ort sagen. Das heißt, es wäre besser, also unsere Zuhörer dort reinzuschicken in die Hörsäle und. Mensch, Mensch, Mensch. Und
da machen wir doch lieber Musikradio, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich habe vor allem neulich, ist mir zu dem Gedanken eingefallen, ich habe jetzt neulich diesen The King's Speech gesehen halt und habe gedacht, so, mein Gott, was ist das? Haben die Angst vor der eigenen Stimme? Gut, ich will das nicht weiter dokumentieren. Schaut euch den Film auf jeden Fall an und ja, wie gesagt, ich glaube, wir bleiben doch wieder bei unseren Leisten. Ne?
Genau. Und jetzt gedenken wir mal, würde ich sagen, den Toten, den Gefallenen der letzten Saison, des letzten Jahres. Im Dezember 2010 nämlich ist der große, große Captain Beefheart gestorben. Und deshalb jetzt ein großartiger Song von seinem ersten Album.
I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Some chill.
Heiko,
Erik.
Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, seit kurzem, wusste ich gar nicht mehr, ist das der Heiko? Ach, ich habe schon ganz vergessen, wie er aussieht, denn er war lange weg. Ja. Wo warst du denn?
Ich war ein bisschen verreist gewesen und habe mich bei so einer Organisation da angemeldet, Gambia e.V. heißt der, wo meine Mutter auch tätig ist und habe dann zwei Sachen miteinander verbunden. Einmal meine Mutter besucht in Afrika, dort lebt sie. Und auch die Organisation dort ein bisschen vor Ort unterstützt.
Was ist das für eine Organisation?
Na, das ist so eine Aufbauorganisation halt, die verschiedene Sachgüter bzw. auch medizinische Güter runterschaffen in Containern und die dort verteilen in den Bevölkerungsteilen, wo es halt eben doch eben ein starkes Defizit gibt zwischen dem wirtschaftlichen, industrialisierten Küstenteil Gambias als auch halt den innerländischen Teil, wo eben doch die Armut sehr stark überwiegt, Krankheiten und ja, Armut. Hungersnot.
Und da warst du dabei. Respekt. Respekt.
Ja, danke.
Und wie lange warst du da?
Ich war jetzt gut 4 Wochen da gewesen. War vollkommen ausreichend, erstmal um den ersten Einblick zu kriegen. Ich habe so auch meine Erfahrungen dann gemacht, halt, wie das funktioniert so mit der dritten Welt und Korruption und wie gesagt,
da konnte man es mal ganz von nahen erleben.
Da konnte man es wirklich von nahen erleben. Es fängt wirklich bei den kleinsten Sachen an. War schon sehr abenteuerlich halt. Und ich habe da mal nämlich eine sehr interessante Sache aufgeschnappt. Die Leute dort sind ja sehr bezogen auf sich und ihr Land. Und es gibt da so verschiedene Rap-Formen auch, weil ihr habt letzte Woche oder vor 2 Wochen eine Sendung gehabt, du und Reiko, über Raps und eure Rappernamen gegoogelt, genau. Sozusagen. Dort gibt es übrigens auch ganz tolle Rap-Songs wie I've Got a Penis in My Anus. Und so ungefähr ist das Niveau. Und ich habe dann übrigens daraus her abgeleitet, hey, ich habe da auch noch so einen Generator sozusagen. Und zwar nennt sich der ein Pornolizer-Generator. Ich muss ja das Niveau jetzt mal ein bisschen senken. Kommen wir mal von Afrika ganz geschickt auf Pornolizer. Und ich habe von der Redaktion sozusagen die ganzen Namen mal analysieren lassen. Möchtest du wissen, wie die Namen jetzt sind?
Moment mal, ein Pornolizer-Analysator, also das ist so eine Maschine im Internet, wo man Namen reinspeisen kann, der wirft dann was raus.
Genau.
Und was für Namen? Also nach welchem Kriterium jetzt?
Na, das Kriterium ist halt, wenn du Pornodarsteller wärst, wie müsste dein Pornoname
lauten? Ach so, okay.
So, und jetzt komme ich. Also ich fange mal an bei unserem Reiko.
Oh Gott.
Reiko wäre da Juan van de Sahne.
So.
Wenn die Mädels eigentlich ganz gut wegkommen, habe ich festgestellt. Zum Beispiel unsere Kollegin Cindy würde dann Heather Bravo heißen. Oder
das geht noch, ja.
Veronika würde dann Jenny Like It Big heißen. Ja. Übrigens habe ich dann deinen Namen gegoogelt und zwar Erik Wenk. Und weißt du, was rauskam?
Nein.
Erik Wenk.
So möchte ich fortan nur noch genannt werden. Was ist denn bei dir rausgekommen, Heiko?
Also der meint jetzt hier Freddy Fun Porn, aber ich mochte meinen alten Namen in dem alten Suchsystem noch mehr. Da hieß ich noch Johnny Jiggler.
Ich weiß nicht, wie ich dazu eine Überleitung machen soll. Daher jetzt Musik. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands. Take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Is he rich like me? Has he taken
any time
to show you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
We'll be right back.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Here is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time
to show? To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you.
Erik und ich, wir haben gerade festgestellt, wir machen hier einen ganz schönen Spagat zwischen Porno und ja, Armut und Politik. Obwohl mir einfällt, über Berlusconi könnten wir eigentlich auch mal berichten. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Wen hast du denn jetzt als Politiker so vorzustellen?
Naja, Berlusconi macht er natürlich nicht ganz alle, aber Scharfenberg hätten wir anzubieten.
Hey, stimmt, den gab's doch mal. Der war doch mal ein Kandidat gewesen für irgendein Amt.
Ja, wir erinnern uns vielleicht noch vage. Letzten Herbst gab es Wahlen, ich glaube, es war ein Herbst, nicht? Für die neuen Oberbürgermeister. Und Herr Scharfenberg hat für uns ein kleines Interview gemacht, genau gesagt mit Dennis Neviak von Speak Up.
Unser Kollege.
Ja, unser Kollege von Speak Up. Dieses Interview kann man übrigens auch in der dritten Ausgabe nachlesen. Ich weiß nicht, ob es sie noch irgendwo gibt. Die neue Ausgabe, die vierte, ist, glaube ich, seit letzter Woche draußen. Und tja, hören wir mal, was Scharfenberg über seine politische, jetzt nicht mehr politische Zukunft, sondern politische Vergangenheit resümiert.
Wen hätten Sie gewählt, wenn Sie sich nicht selbst wählen dürften?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil man ja davon ausgeht, dass man selbst der Beste ist. Ja. Aber ich muss ganz offen sagen, und das habe ich auch öffentlich so gesagt, ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass Jan Jacobs mit mir in die Stichwahl kommen wird. Und insofern habe ich aus sachlichen Erwägungen gesagt, wenn ich es nicht werde, dann wird es Jan Jacobs. Und dann gehe ich davon aus, dass er sich als Amtsinhaber an dem messen lassen muss, was in Zeiten des Wahlkampfes gesagt worden ist. Und dass ich meine Pflicht darin sehe, dass ich ihn genau in diesem Sinne begleite und natürlich aus der Stadtverordnetenversammlung heraus kontrolliere.
Sie sagten gerade, Sie hätten Probleme lösen wollen. Auch für Potsdamer Studierende gibt es in dieser Stadt viele Probleme, die gelöst werden müssten. Ein Stichwort Wohnungsknappheit, besonders kleine bezahlbare Wohnungen, gibt es in Potsdam sehr wenig. Welche anderen Probleme sehen Sie ebenfalls für Potsdamer Studierende und wie hätten Sie als Oberbürgermeister diese Probleme gelöst?
Für mich ist zum Beispiel ein Problem, dass die Studenten mit dem absehbaren Abriss der Fachhochschule aus der Innenstadt weg sein werden. Wir haben ja jetzt noch eine studentische Präsenz im Rahmen der Fachhochschule dort, im Rahmen dieses Baus. Es ist klar, dass dieser Abriss stattfinden wird. Ich wünsche mir und setze mich dafür ein, dass bei der Neugestaltung der Potsdamer Mitte ein inhaltliches Ziel darin besteht, Wissenschaft, Bildung in dieser Innenstadt zu verankern und studentische Präsenz in dieser Innenstadt zu verankern. Also man kann sich daran erfreuen, dass man sagt, also wir wollen die historischen Fassaden wieder haben. Aber man muss doch über Inhalte reden. Und dazu gehören Studenten in dieser Stadt. Und ich halte es für außerdem für wichtig, dass die Beziehungen Stadtverwaltung mit den Hochschuleinrichtungen und auch mit studentischen Gremien verdichtet werden, dass sie kontinuierlich gestaltet werden. Dann sind wir auch an dem Punkt, dass es nicht passieren kann, dass das Defizit an Studentenwohnungen dazu führt, dass Studenten, die gerne in Potsdam wohnen wollen, und es sind nicht alle, die hier wohnen wollen, dass die überhaupt keine Möglichkeit dafür haben. Und um es an einem Beispiel konkret zu machen, ich weiß, dass beabsichtigt ist, in Eiche Studentenwohnungen zu bauen, auf dem Gebiet Kaserne Eiche. Aber da fehlt immer noch der Bebauungsplan für dieses Areal und den muss die Stadt erstellen. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, wenn man schon einen Investor hat, der Studentenwohnungen bauen will, der aber dann durch das Handeln der Stadtverwaltung faktisch daran gehindert wird, dann läuft da was schief.
Viele Probleme, die Potsdamer Studierende betreffen, sind nicht nur auf kommunaler Ebene zu lösen, sondern da hat das Land die Verantwortung. Stichworte freier Masterzugang oder BAföG. Wie schätzen Sie diese Lage als Mitglied des Landtags ein und wie möchten Sie ganz persönlich sich in dieser Hinsicht engagieren?
Also ich will gerne als Mitglied des Landtages meinen Einfluss geltend machen, dass sich hier auch etwas bewegt. Und es ist kein Geheimnis, dass die Linke im Rahmen der Koalition sich für eine solche Bewegung auch einsetzt. Aber das ist gar nicht so einfach. Und die Diskussion, die wir ja als Regierungspartei jetzt auch ständig zu führen haben, wie sind die finanziellen Möglichkeiten des Landes ausgestaltet und welche Schwerpunkte werden gesetzt, die ist nicht einfach. Es ist eine schwierige Diskussion. Aber wir nehmen das sehr ernst, dass Bildung, ja, dass Wissenschaft, Priorität in diesem Lande hat. Das ist politisches Ziel, das ist erklärt worden und das muss dann auch praktisch umgesetzt werden. Und dazu gehören auch diese Fragen, die man natürlich nicht sozusagen von Freitag auf Sonnabend klären kann. Aber man muss sie ernsthaft verfolgen und dafür will ich mich gerne einsetzen.
Besonders diskutiert war die Entscheidung, dass man Rücklagen der Universität Potsdam und auch anderer Hochschulen im Land Brandenburg streichen möchte. Wie verhalten Sie sich zu diesem Thema?
Ja, ich habe an dieser Stelle wirklich auch gestützt, weil mir das in Gesprächen im Rahmen des Oberbürgermeisterwahlkampfs auch angetragen worden ist, bis zu der Konsequenz, also ich wähle Sie nicht, weil genau das eintritt und Sie sind jetzt Mitglied dieser Regierungskoalition. Es ist natürlich schwierig, wenn man die Argumentation dann aus Sicht des Finanzministeriums und auch des Hochschulministeriums hört, die ja dann darin besteht, es sind Rücklagen, die jetzt nicht aktiviert werden und wo wir aus der aktuellen Finanzsituation heraus die Möglichkeit sehen, eine Entlastung zu schaffen. Ich will das gerne auch nochmal hinterfragen im Rahmen der Haushaltsdiskussion, denn die Entscheidung darüber ist ja noch nicht getroffen. Sie wird ja faktisch mit der Haushaltsdiskussion getroffen. Und dann muss man zu einer sachlich vertretbaren Entscheidung kommen. Aber ich sage ganz offen, ich habe da auch gestützt. Denn wenn die Hochschulen versuchen, sich hier eine Sicherheit zu schaffen und einen Handlungsspielraum zu schaffen, dann ist das ja eigentlich etwas, was gut ist.
Herr Dr. Scharfenberg, vielen Dank für dieses Gespräch.
Rock me blind.
Original oder Fälschung? Mitte der 60er Jahre. Freie Liebe, freie Konzerte, freie Gedanken liegen in der Luft. Und auch mit dem Urheberrecht nahmen es viele Musiker damals noch nicht so ernst. 1965 veröffentlichen die Rolling Stones ihre Single The Last Time, die für die Stones zum dritten Nummer-1-Hit in Großbritannien avancieren sollte. Kurz nach der Veröffentlichung des Songs nahmen die Stones zusammen mit Andrew Luke Oldham, der die Single auch produziert hatte, den Song erneut auf, allerdings mit einem Orchester. Oldham nahm das markante Eingangsriff von The Last Time, verlangsamte es stark und formte daraus ein aufwendiges Instrumentalstück, das auf dem Album The Rolling Stones Songbook veröffentlicht wurde. Größere Bekanntheit erlangte das Stück jedoch erst 1997, als die Indie-Rock-Band The Verve die instrumentale The Last Time-Fassung sampleten, einen Text dazu schrieben und mit dem neu geschaffenen Song Bittersweet Symphony den größten Hit ihrer Karriere landen, Platz 2 in den UK-Charts. Prompt wurden sie von Alan Klein, dem früheren Manager der Stones, wegen Plagiats verklagt und mussten die Rechte an dem Song komplett an Keith Richards und Mick Jagger abgeben. Richard Ashcroft, der den Text zu Bittersweet Symphony geschrieben hatte, sagte nach dem Verlust der Rechte sarkastisch: "Das ist der beste Song, den Jagger und Richards seit 20 Jahren geschrieben haben." Keith Richards indessen äußerte gegenüber dem Magazin Q, dass es sich hier um eine reine Anwaltskiste handeln würde und sagte: "Wenn The Verve einen besseren Song schreiben können, dann sollen sie das Geld dafür auch behalten." Schließlich hatten es die Stones 1965 mit dem geistigen Eigentum auch nicht so genau genommen. Richards erwähnte nämlich, dass The Last Time auf einem traditionellen Gospel-Song namens This May Be The Last Time basieren würde, der 1955 von den Staple Singers aufgenommen worden war. Und so klang die orchestrale Version des Andrew Oldham Orchestras, auf die The Verve in den 90ern gestoßen waren. We'll be right back.
Ja, eine schöne Version, nicht wahr? So kann Musik irgendwie durch die Zeit sich verändern und gecovert, gesampelt und irgendwie weiterverwurstet werden. Da kommen immer wieder lustige, schöne Sachen raus. Und The Last Time, der Originalsong, der wurde übrigens auch mal gecovert, 1967 von The Who nämlich.
Nein.
Ja.
Erik, The Who, tatsächlich, du hast es geschafft, das Wort einmal mehr unterzubringen in dieser Radiosendung. Großartig.
Funk ab. Das Radio, wo The Who nicht normal ausgesprochen werden kann.
Ja, und das Radio, wo The Who immer dabei sein muss. In oder direkt.
Genau. Und zwar hatten sie diesen Song nicht gecovert zum Selbstzweck. Also nicht, weil sie selber damit Geld machen wollten. Die hatten selber genug gute Songs. Sie haben das gecovert und als Single rausgebracht, weil sie die Kaution für Mick Jagger und Keith Richards zusammen bringen wollten. Die saßen nämlich gerade im Gefängnis wegen Drogenbesitzes.
Passend.
Ja. Solidarität.
Ja.
Wir wären damit am Ende.
Ja, langsam. Solidarisch verabschieden wir uns jetzt, oder?
Das sowieso.
Ja. Und zum Abschluss einfach nochmal ein schöner, ruhiger Song. Und stellt euch einfach vor, da draußen ist es nicht so kalt, weil mit der Sonne an sich ist es ja schon ganz schön. Und jetzt habe ich nochmal für euch Maisie Star. Und wer sie nicht kennt, den Song kennen viele.
Yeah.